Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von HiPod. Heute probieren wir mal was Neues aus. Und zwar ist es heute ein neues Let's Talk-Format, das ich jetzt mit dieser Folge einmal starten möchte. Und zwar spreche ich da einfach mit Studierenden über ihr Studium und über ihre vielleicht außergewöhnlichen Umstände im Studium und unterhalte mich heute einmal mit Susanne. Sie ist Medizinstudentin mit zwei kleinen Kindern und erzählt heute so ein bisschen von ihrem Alltag. Und anschließend spreche ich noch mit Evelyn Kutikatu. Sie arbeitet für Unify und berät Studierende mit Kind, Schwangere oder vielleicht auch Studenten, die darüber nachdenken, im Studium schwanger zu werden. Ja, also, magst du dich erstmal kurz vorstellen? Was machst du denn?
Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Susanne. Ich bin Medizinstudentin hier in Heidelberg. Ich bin gerade im praktischen Jahr, also im letzten Abschnitt des Studiums. Und genau, ich habe zwei Kinder. Die sind beide während des Studiums zur Welt gekommen und sind 1 und 3.
Okay, und du hast deine Kinder in deinem Studium bekommen?
Ja, genau.
War das denn geplant oder war das ungeplant?
Das war absolut geplant. Das war sogar sehr stabsmäßig geplant. Ich habe sogar eine Excel-Liste angelegt, die ich liebevoll den Baby-Planinator genannt habe.
Bist du so ein Excel-Mensch?
Ja, absolut. Ich wollte halt einfach sehen, was passiert, wenn ich jetzt schwanger werden würde, welches Examen könnte ich dann schreiben. Genau, also wir haben das sehr stark geplant, wobei man natürlich dazu sagen muss, Schwangerschaft und Kinder lassen sich nicht unbedingt planen. Bei uns hat es Gott sei Dank gut funktioniert bei beiden Kindern, aber das ist natürlich nicht immer so möglich.
Okay, das heißt, wie lange hast du dann schon studiert, als du dich dafür entschieden hast oder als das so konkreter wurde?
Also ich war schon relativ weit fortgeschritten. Ich muss mal gerade nachdenken, wie das so war. Genau, es wäre dann so der Plan gewesen, dass ich sozusagen während des letzten Semesters schwanger bin und dann eben in Mutterschutz und Elternzeit gehe. Und genau, dann wäre mein Mann in Elternzeit gegangen und ich hätte dann das zweite Staatsexamen gemacht. Es ist so ein bisschen anders gekommen, weil dann Corona dazwischen kam. Ich war dann quasi während der Haupt-Corona-Zeit schwanger und der Kleine ist auch mitten im Lockdown geboren worden. Da war ja dann so ein bisschen Stillstand erstmal an der Uni, bis dann da die Online-Vorlesungen so stattgefunden haben. Mhm. Genau, aber so war es dann geplant.
Das heißt, dein älteres Kind ist jetzt so ein richtiges Corona-Baby eigentlich.
Ja, genau, so ist es.
Oh, krass. Ja. Wie war das denn? War für euch von Anfang an klar, dass ihr relativ jung Kinder haben möchtet? Wie hat das mit eurer Koordination dann so funktioniert?
Das war eigentlich nicht von Anfang an klar, wenn ich ehrlich bin. Wir haben 2019 geheiratet und da stand auch noch nicht fest, dass wir so schnell und bald dann auch schon Kinder bekommen wollen. Es war halt für uns die Überlegung, wollen wir das Ganze jetzt noch im Studium machen oder noch eine ganze Weile warten? Weil ich einfach nicht direkt zu meinem Berufsbeginn dann sofort schwanger werden wollte. Ich möchte gerne in die Unfallchirurgie und es ist ja ein bisschen schwierig, da eine Schwangerschaft zu koordinieren. Oder da ist es einfach schwierig, schwanger weiterzuarbeiten. Das ist dann, glaube ich, schon recht häufig so, dass man dann eher ins Beschäftigungsverbot geht. Und ich wollte dann nicht anfangen zu arbeiten und dann sofort wieder ausfallen. Deswegen war so ein bisschen die Überlegung, wollen wir jetzt Kinder bekommen oder dann erst so in 5, 6 Jahren? Mhm. Und da waren wir einfach nicht bereit, noch so lange zu warten. Genau, und für meinen Mann, der hat hier in Heidelberg in Physik promoviert und arbeitet in der Firma. Genau, für den war das eigentlich auch ganz gut, weil er in dieser Firma auch ganz gut Elternzeit machen kann. Die sind da auch, würde ich sagen, sehr familienfreundlich und haben das auch immer unterstützt. Deswegen hat es für ihn auch sehr gut reingepasst. Es gibt ja diesen abgedroschenen Spruch, dass es nie den perfekten Zeitpunkt gibt für Kinder. Und ich glaube, das ist einfach wirklich so. Mhm. Es ist immer die Frage, wann man diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Cut machen möchte, also ob das im Studium für einen okay ist oder dann, wenn man sich eine Karriere aufbaut. Genau, da muss man, glaube ich, einfach für sich selbst entscheiden, was da das Beste ist.
Mir tut es auch irgendwie so ein bisschen leid, wenn ich das so höre, weil ich mir so denke, du hattest ja dann auch so einen richtigen Plan und mit deiner Excel-Tabelle und es war alles so geplant und dann kam Corona. Also das war ja dann auch sowas, was man sich dann vielleicht irgendwie anders vorstellt.
Definitiv, wobei ich auch dazu sagen muss, ein Stück weit hat mir persönlich Corona ziemlich geholfen. Ich hatte sehr große Probleme mit Schwangerschaftsübelkeit und ich lag große Teile meiner ersten Schwangerschaft einfach im Bett. Und ich hätte es niemals geschafft, da anwesenheitspflichtige Seminare oder so zu machen, geschweige denn irgendwelche praktischen Prüfungen. Und dadurch, dass dann plötzlich alles online war und man auch viele Sachen zeitversetzt sich einfach anhören konnte, während man da im Bett lag, hat es mir auch so ein bisschen in die Karten gespielt tatsächlich. Schade war halt für mich, dass ich meine Formulatur dann nicht machen durfte, einfach weil die Klinik damals gesagt hat, eine schwangere Studentin wollen wir nicht, so mitten in der Corona-Pandemie. Und das hat dann alles so ein bisschen nach hinten verzögert. Da muss man dann einfach auch entsprechend flexibel sein.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist ja auch was, was man dann irgendwie auf dem Schirm haben muss, dass man dann eben gerade in der Medizin einige Sachen dann auch nicht machen kann während der Schwangerschaft. Also vielleicht sollte man die dann vorher erledigen oder wenn es dann halt danach passt. Ne? Also.
Das stimmt. Wobei ich mein PJ in den ersten beiden Tertialen auch schwanger gemacht habe. Da war ich in der zweiten Schwangerschaft dann, da war ich in der inneren Medizin und auch in der Chirurgie. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Das ist halt ein bisschen schwierig zu organisieren, muss ich sagen, weil man zumindest nach meinem Gefühl als schwangere PJ-Studentin so ein bisschen in so einem Nirvana schwebt. Man ist ja eigentlich noch Studentin, auf der anderen Seite ist man Praktikantin in verschiedenen Krankenhäusern. Und es ist dann immer so die Frage, wer ist jetzt für mich zuständig? Ist es der Betriebsarzt oder Betriebsärztin im Haus oder ist es doch irgendwie das Studiendekanat? Ich glaube, da neigen viele dann dazu, einfach zu sagen, so wie es bei meiner Formulatur war, ohne schwangere Studentin, das wollen wir jetzt hier einfach nicht oder gleich mal ab ins Beschäftigungsverbot. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich da so ein bisschen auf die Hinterbeine stellt und sagt, nee, ich möchte das aber machen, dann finden sich da auch individuelle Lösungen, dass man da auch wirklich weitermachen kann. Mhm. Und ich stand auch bis zum Mutterschutz mit im OP, das wollte ich auch so, das war auch abgesprochen und es hat auch sehr gut funktioniert.
Also wir müssen jetzt einmal kurz was erklären für alle, die nicht Medizin studieren oder nichts mit dieser ganzen Medizinstudentenwelt zu tun haben. Genau, also Formulatur ist sowas wie ein Praktikum, ne? So ein Pflichtpraktikum im Grunde.
Ja, genau.
Und PJ ist das praktische Jahr. Mhm. Wie ist das nochmal, wie läuft das ab? Das heißt, du hast dann quasi in Anführungszeichen fertig studiert und dann kommt das PJ oder wie ist das?
So ein bisschen. Also nach dem klinischen Block des Studiums schreibt man das zweite Staatsexamen, das schriftliche Examen und dann startet man eben ins PJ, das praktische Jahr. Das sind 3 Tertiale, 2 Pflichtterziale in Innere und Chirurgie und 1 Wunschtertial. Mhm. Das mache ich jetzt zum Beispiel gerade in der Unfallchirurgie an der BGU Ludwigshafen. Da kann man sich aber relativ frei aussuchen, was man macht.
Und ja, und da hast du jetzt entdeckt, dass es das Richtige für dich ist,
ja, mit genau.
Der Unfallchirurgie. Auch schön.
Genau. Und dann beendet man quasi das Studium mit dem M3, also mit dem 3. mündlichen Examen. Ich muss aber auch sagen, ich war sehr, sehr flexibel darin, wann ich mein 3. Tertial starten wollte. Vielleicht muss ich da einmal kurz erklären. Also ich habe quasi mein 2. Staatsexamen gemacht und bin dann direkt in Vollzeit ins PJ gestartet und bin dann wieder schwanger geworden. Und habe dann eben diese beiden PJ-Terziale abgeschlossen, also in meinem Fall Innere und Chirurgie. Mhm. Und bin dann in Mutterschutz gegangen und habe dann so eine Elternzeitpause gemacht. Und ich war dann, und das war wirklich super für mich, von der Uni her super flexibel, wann ich mein 3. Tertial wieder starte. Das ist wirklich eine Besonderheit, weil normalerweise sind diese Tertialgrenzen wirklich ganz starr und festgeschrieben. Mhm. Aber in dem Fall konnte ich das super flexibel starten und auch wirklich wenige Wochen im Voraus erst sagen, so, jetzt haben wir hier die Betreuung gesichert, ich bin bereit, ich möchte starten. Und da habe ich natürlich auch dank meiner Excel-Liste relativ früh mein letztes Tertial gestartet, sodass ich ein bisschen mehr Lernzeit habe vor dem M3.
Also du hast ja dann schon gesagt, dass du dann relativ flexibel das so gestalten konntest.
Ja.
Und dich da dann wahrscheinlich auch ganz gut unterstützt gefühlt hast, gehe ich mal von aus.
Auf jeden Fall. Mhm. Das ist auch was ich im Vorfeld gar nicht so genau wusste. Und das möchte ich, also das ist mir auch wichtig, das so ein bisschen in die Welt zu tragen, dass man da wirklich flexibel ist. Man kann auch das PJ jederzeit unterbrechen. Da gibt es dann natürlich schon so Regeln, dass man das nicht für länger als, ich glaube, es sind 2 Jahre, weiß ich jetzt aber nicht genau, unterbrechen darf. Man kann dann relativ flexibel wieder starten. Und zumindest in meinem Fall war es auch so, dass ich mir quasi aussuchen konnte, wo möchte ich das PJ machen und wann möchte ich welches Tertial machen. Ich glaube, das ist natürlich sehr individuell, aber in meinem Fall konnte ich da echt zur Uni gehen und sagen, guck mal, dann und dann ist mein Kind betreut, es wäre super, wenn ich in das Haus gehen könnte, weil das ist neben der Kita und dann würde mir ein Einstieg gut passen, weil mein Mann kann da betriebsbedingt gut in Elternzeit gehen und da wurde wirklich sehr auf mich und auf unsere individuelle Situation eingegangen. Das war wirklich toll, also ich habe mich sehr gut unterstützt gefühlt.
Du hast ja jetzt so viel um die Ohren. Wie organisierst du das denn im Alltag? Also wie sieht so eine Woche bei dir aus? Wie planst du das mit den Kindern? Ich stelle mir das total schwierig vor. Mit einer Excel-Tabelle zufälligerweise?
Also es gibt jetzt keine dezidierte Excel-Tabelle. Gute Idee eigentlich. Momentan bin ich in einer sehr bequemen Situation, muss ich sagen, weil mein Mann noch in Elternzeit ist. Mhm. Also das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe die ersten beiden PJ-Terziale in Vollzeit gemacht und jetzt das letzte Terzial in 75% Teilzeit. Auch da ist man sehr flexibel, wenn man Kinder hat. Da kann man dann auch zwischendrin sagen, jetzt ist es mir zu viel, ich möchte jetzt dieses Terzial dann doch in Teilzeit machen. Mhm. Das habe ich genutzt und bin damit auch wirklich sehr happy. Ich setze das so um, dass ich eine 4-Tage-Woche im Krankenhaus mache. Ich glaube, gerade in den chirurgischen Fächern ist es viel einfacher, 4 ganze Tage zu arbeiten, als jetzt 5 sozusagen verkürzte Arbeitstage. Mhm. Das heißt, ich bin 4 Tage die Woche dann in Ludwigshafen und dann haben wir ein 3-Tage-Wochenende, was uns sehr gut tut.
Wie ist das denn dann? Also bist du dann so, sind das in Anführungszeichen normale Zeiten? Weil gerade in so einem Bereich ist es ja dann auch so, dass irgendwie alle Stunden abgedeckt sind. Also hast du dann irgendwie auch mal so Nachtschichten oder sowas? Oder ist das dann alles immer so klassisch tagsüber von 8 bis 16 Uhr oder sowas? Wie ist das?
Also meine Grundarbeitszeiten sind eigentlich von 7 bis 16 Uhr. Mhm. Nach Ludwigshafen pendelt man ja auch eine ganze Weile. Also ich brauche da schon so eine Dreiviertelstunde. Mhm. Das heißt, mein Tag startet sehr, sehr früh. Ich stehe meistens um 4:45 auf, damit ich auch noch ein bisschen Ruhe und Frühstückzeit habe. Genau, und dann einigermaßen rechtzeitig loszufahren. Genau. Ich komme auch leider erst so gegen 17 Uhr nach Hause. Das ist halt einfach auch dem Umstand geschuldet, dass es halt so eine lange Pendelzeit ist nach Ludwigshafen. Das könnte man natürlich auch ein bisschen familienfreundlicher gestalten und sich da ein Haus in Heidelberg suchen. Für mich war es aber einfach, ich wollte das sehr gerne. Und dadurch, dass eben mein Mann in Elternzeit ist, kann der die Kinder morgens in die Kita bringen und auch nachmittags wieder abholen. Das ist halt was ich jetzt nicht schaffen würde, weil die Einrichtungen ja in der Regel erst um 7 aufmachen. Und um 7 muss ich schon umgezogen auf Station sein. Und genau, unsere Krippe zum Beispiel, die macht halt um 16.30 Uhr dann auch zu. Auch das würde ich nicht schaffen. Also da brauche ich definitiv dann Unterstützung, dass mir jemand da die Kinder abholt. Aber wie gesagt, momentan ist mein Mann in Elternzeit. Das haben wir auch so gelegt beim ersten Kind, dass der eben auch meine Lernphase fürs M2, also fürs zweite Examen, abdeckt. Und jetzt eben auch die Lernphase fürs M3 abdeckt, im Sinne von, dass er in dieser Zeit eben in Elternzeit ist und mir dann auch wirklich den Rücken frei hält. Mhm. Weil ich finde, gerade so vor den Staatsexamina, wenn man dann auch noch die Kinder bringen und holen muss aus der Kita und dann sind die ja alle naselang krank, da habe ich ehrlich gesagt nicht so die Nerven dafür. Also da bin ich echt froh, dass er da genau die Kinder zum größten Teil übernehmen kann.
Ja, also ich frage mich auch gerade, woher du die Energie nimmst. Also gerade so in dem Alter deiner Kinder, jetzt zum Beispiel auch gerade bei dem jüngeren Kind, ist es ja dann doch auch so, dass dann irgendwie die Nächte unruhig sind oder dass du dann irgendwie nach Hause kommst und dir dann so denkst, okay, ich muss gerade irgendwie mal so ein bisschen den Tag sacken lassen, aber gleichzeitig möchtest du ja dann auch irgendwie für deine Kinder da sein und noch ein bisschen so Zeit mit denen haben.
Ja, ich muss sagen, das ist auch eine Belastung, die ich so ein bisschen unterschätzt habe vielleicht. Mhm. Also gerade jetzt so dann noch mit dem zweiten Kind. Es ist tatsächlich so, dass ich momentan eigentlich keinerlei Freizeit habe. Mhm. Ich bin halt entweder im PJ oder ich bin mit den Kindern beschäftigt. Das ist schon schwierig, muss ich sagen. Ich habe halt morgens, ne, frühstücken, duschen, los. Dann bin ich den ganzen Tag im PJ und wenn ich nach Hause komme, drückt mir mein Mann 2 Kinder in die Hand, mit denen ich dann natürlich auch Zeit verbringen möchte. Du hast ja gerade schon angesprochen, die Nächte, das ist gerade auch so ein Thema. Der Große schläft sehr gut, der Kleine nicht. Dadurch, dass ich den auch noch stille, sind die Nächte da sehr, sehr unterbrochen. Und das bedeutet halt, dass ich um 19 Uhr mit dem ins Bett gehe. Das heißt, ich habe auch nicht abends noch irgendwie mal eine Stunde Zeit für mich, geschweige denn Zeit für Sport, geschweige denn Zeit, um irgendwie zu lernen oder mal irgendwas nachzubereiten, was man vielleicht tagsüber gesehen hat. Das finde ich schon schwierig, gerade wenn man sich mit anderen PJ-Lern dann vergleicht, die dann vielleicht doch auch noch mal Zeit haben, ein Lehrbuch aufzuschlagen oder irgendwas noch mal nachzuschauen. Die Zeit habe ich gerade einfach nicht. Mhm. Ja, da darf man sich aber natürlich auch nicht mit Menschen vergleichen, die in einer ganz anderen Lebenssituation stecken. Aber das empfinde ich gerade schon als sehr anstrengend, muss ich sagen.
Ja, das kann ich total verstehen. Also ich finde es irgendwie schön, dass du dich trotz der Umstände dazu entschieden hast, nach Ludwigshafen zu gehen und dir zu denken, okay, mir ist es irgendwie diesen Weg wert, diese zusätzliche Zeit, weil da bin ich genau da, wo ich hin möchte. Und es hat sich jetzt im Endeffekt ja für dich dann auch ausgezahlt, wenn du jetzt weißt, okay, das ist genau das, was ich machen möchte später.
Ja.
Aber ja, das sind ja schon totale Abstriche, die man dann irgendwie machen muss. Wie ist das denn bei dir? Weil das ist ja auch total unterschiedlich. Also wenn ich mich zum Beispiel mit meiner Mitbewohnerin vergleiche, meine eine Mitbewohnerin ist mit 2 Geschwistern groß geworden und die studiert auch Humanmedizin, das heißt, ist zeitlich relativ eingespannt. Und trotzdem sind ihre Freunde quasi konstant um sie herum. Wenn die sich nicht sehen, dann FaceTime die ganze Zeit. Und ich denke mir immer so, also ich bin Einzelkind und ich finde es so verrückt, weil ich mir denke, ich bräuchte einfach diese Zeit so für mich alleine, um mich so zu regenerieren. Also ich ziehe halt total meine Energie. Ich treffe mich super gerne mit Freunden. Aber ich merke auch schon, dass ich dann danach wieder so ein bisschen Zeit für mich brauche und quasi meinen Energiespeicher so alleine am besten auffüllen kann. Und anderen Leuten gibt es ja total viel, wenn sie halt eben von anderen Leuten umgeben sind und daraus ziehen sie ja dann so Energie. Was würdest du denn sagen, wie das bei dir so grundsätzlich ist, einfach von dem Typ Mensch her, der du bist?
Ich glaube, da geht es mir ähnlich wie dir. Mhm. Dadurch, dass ich ja im PJ auch die ganze Zeit mit Menschen zusammen bin und mit denen umgeben bin, würde ich sagen, wenn ich mir überlegen würde, wo ich am meisten Energie draus ziehe, dann wäre es sicherlich auch mal ein bisschen Zeit alleine. Ja. Ich glaube, Kinder disziplinieren einen da auch so ein bisschen. Also in dem Sinne, dass wenn man mal Freizeit hat, wenn man mal eine kostbare Stunde hat, in der man alleine ist, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dann nutzt man die auch so richtig. Also ich mache dann gerne auch einfach mal eine Stunde Sport, weil ich da so wirklich den Kopf frei kriege. Also wenn ich dran denke, wie war mein Leben früher vor den Kindern, naja, da lag man dann vielleicht auch mal eine Stunde auf der Couch und hing auf Instagram rum, weil man einfach die Zeit hatte. Ne? Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich mir denke, das gibt mir einfach nicht so viel, wie jetzt einfach mal spazieren zu gehen oder ein Buch in die Hand zu nehmen. Gleichzeitig ist es für mich dann halt auch der absolute Luxus, wenn ich mal 1-2 Stunden am Tag lernen darf. Und diese Zeit nutze ich dann auch wirklich sehr effizient, sag ich jetzt mal so. ich versuche es effizient zu nutzen, ist wahrscheinlich ehrlicher. Früher war ich auch mal den ganzen Tag in der Bibliothek im Lesesaal und habe da gelernt. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass ich heutzutage vielleicht in 1-2 Stunden zu Hause am Schreibtisch dann doch deutlich mehr lernen kann als in der Bib, wenn man einfach weiß, ich habe heute den ganzen Tag Zeit und nichts zu tun. Ist man vielleicht auch nicht so mit so viel Herzblut und 100% Energie dabei, wie wenn man weiß, okay, in 2 Stunden stehen hier wieder die Kinder auf der Matte und ich muss dieses Thema heute durchkriegen.
Ich finde es irgendwie total faszinierend, wie viel du aus deiner Zeit rausholst. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass einem viel mehr bewusst ist, womit man eigentlich so seine Zeit verschwendet, wenn man eben nicht so viel hat und jede Stunde, die dann irgendwie frei ist, dann so kostbar ist und man sich dann so richtig überlegen muss, okay, ich habe jetzt diese Zeit, wie nutze ich die jetzt so, dass ich irgendwie am meisten daraus ziehen kann? Das macht ja total Sinn.
Ja, definitiv. Ich glaube, man wird gut da drin im Prioritäten setzen und ja, so gibt es ja auch in der Medizin diese Triagierung.
Was ist das?
Also, dass man sozusagen feststellt, welcher Patient oder jetzt auf das Alltagsleben, welches Problem ist gerade das Dringendste und womit muss ich mich jetzt gerade beschäftigen, was kann ich vielleicht auch morgen oder nächste Woche oder worum kann ich mich dann auch morgen oder nächste Woche kümmern. Ich interessiere mich auch sehr für Notfallmedizin. Da gibt es diesen geflügelten Satz, treat first what kills first. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut auf sein Alltagsleben übertragen. Aber das soll jetzt nicht so klingen, wie es wäre mein Alltag super effizient und durchstrukturiert und wie es würde ich jede Minute produktiv nutzen. So ist es wirklich nicht. Auch ich hänge mal auf der Couch auf Instagram und verbringe meine Zeit unproduktiv. Ich bin ja auch kein Roboter, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und ich glaube, das klingt jetzt alles sehr ja, organisiert und wie als hätte ich unendlich viel Energie. So ist es auch nicht. Also ich bin auch am Ende des Tages total kaputt und müde und ich möchte auch sagen, man wächst an seinen Aufgaben. Also ich konnte mir das am Anfang auch nicht vorstellen. Wie soll ich das überhaupt alles unter den Hut bekommen mit einem Kind und jetzt auch noch mit 2 Kindern? Und jetzt gibt so viele kleinere Projekte, die parallel laufen, sei es die Verteidigung oder größere Projekte wie das dritte Examen. Man wächst echt an seinen Aufgaben und das ist alles möglich, auch wenn man sich es vorher nicht so vorstellen konnte.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde es total schön, dass du dir überhaupt die Zeit für mich genommen hast. Also da dachte ich mir auch schon so, oh mein Gott, also ich meinte auch so zu meiner Mitbewohnerin, ja, sie studiert Medizin, sie hat zwei Kinder, ja, und jetzt treffen wir uns. Ich weiß gar nicht, wie sie das zeitlich überhaupt macht, dass sie dich noch unterkriegt. Und also was sind denn so generelle Tipps, die du vielleicht Leuten geben würdest, die entweder in der gleichen Situation sind, die überlegen, so einen ähnlichen Weg zu gehen wie du? Gibt es irgendwie Dinge, bei denen du dir gewünscht hättest, dass du sie vorher gewusst hättest, oder irgendwelche Tipps für den Alltag?
Ich habe vor kurzem ein sehr tolles Gespräch mit einer Oberärztin geführt, die meinte, der Schlüssel zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie ist definitiv Geld und engagierte Großeltern. Ja. Ich glaube, wenn man Familie in der Nähe hat, die einen unterstützen, ist es unglaublich viel wert. Ansonsten macht es echt Sinn, sich da so gut es irgend möglich geht zu vernetzen, sich so sein Dorf irgendwie aufzubauen, andere Eltern zu finden, die einen unterstützen können. Und sei es nur, dass man mal telefonieren kann und sagen kann, boah, gerade ist alles anstrengend und alles doof. Und dann hört man, ja, bei mir auch. Und dann fühlt man sich schon gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, was mir gut geholfen hat, war, frühzeitig zu klären, bei welchen Problemen kann ich mich an wen wenden, ja. Frühzeitig herauszufinden, wer die richtigen Ansprechpartner sind und mit denen auch wirklich persönlich Kontakt aufzunehmen, weil es klingt im ersten Moment oft alles sehr starr und strikt. Meine Erfahrung ist, dass man aber ganz oft irgendwo flexible Lösungen finden kann.
Woran ich auch gedacht habe bei der Äußerung von der Oberärztin, es ist natürlich auch leider heutzutage ja immer noch so, dass es überwiegend ein Problem für die Frau darstellt. Also diese Frage Beruf oder Familie stellt sich ja auch heute leider bei vielen Männern noch viel weniger, als es bei Frauen der Fall ist. Das ist ja auch irgendwie immer sowas, was da noch dazu kommt.
Ja, das ist auch was, worüber wir uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Mhm. Uns war das immer wahnsinnig wichtig, dass wir so Kinder und diesen ganzen Care-Arbeitskomplex, dass wir uns das wirklich 50-50 aufteilen. Mhm. Jetzt sind wir aber in der Situation, ich Studentin, mein Mann arbeitet, da wird es wirklich schwierig. Und ich empfinde das wirklich als ganz großen Luxus und großen Privileg, dass wir uns die Elternzeiten bei beiden Kindern auch 50-50 aufteilen konnten. Also ich bin jeweils ab dem 7. Lebensmonat der Kinder sozusagen wieder ins Studium eingestiegen und mein Mann hat übernommen. Das ist was, worauf wir sehr, sehr viel gespart haben und worauf wir dann auch wirklich ja, den Fokus und Priorität in unserem Leben gelegt haben. Also na, wir haben jetzt nicht irgendwie ansparen können auf ein Eigenheim oder auf ein neues Auto oder irgendwie sowas, sondern wir haben gespart dafür, dass mein Mann in Elternzeit gehen kann. Mhm. Und ich glaube, das kann auch nicht jeder. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass es bei uns geht. Das ist, glaube ich, auch gerade in der Medizin und gerade in der Chirurgie und ganz besonders in der Unfallchirurgie auch echt ein wichtiger Punkt, dass da das dann oft die Frauen sind, die dann irgendwie karrieretechnisch zurückstellen müssen.
Ja, wie sieht das denn jetzt so bei dir aus? Also wie denkst du denn jetzt über deine Entscheidung, deine Kinder im Studium zu bekommen?
Ich glaube, für uns war es absolut die richtige Entscheidung. Mhm. Es ist schon anstrengend, aber es wird ja nicht weniger anstrengend, wenn ich dann anfange zu arbeiten. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, trotz allem, man ist nie wieder flexibler, als man es im Studium ist. Mhm. Und ich fand gerade diese Zeiten, in denen ich zum Beispiel in Anführungsstrichen nur zu Hause war und aufs Staatsexamen gelernt habe und mein Mann in Elternzeit war, die waren so schön, weil man da einfach so richtig nach dem Rhythmus der Familie leben kann. Man hat keine Lehrveranstaltungen, man hat keine Termine. Ich kann völlig frei entscheiden, wann und wo ich lerne und das habe ich wahnsinnig genossen, muss ich sagen. Dann konnte ich zum Beispiel die Zeit nutzen, wo der kleine Mittagsschlaf gemacht hat und dann habe ich da nochmal schnell 2 Stunden Karteikarten gelernt und als der nachmittags wieder wach war, konnte ich mit ihm in den Park gehen und zu seinem Nachmittagsschläfchen habe ich dann nochmal angefangen zu lernen. Also ich finde es wirklich toll, wie flexibel ich dann auch darauf eingehen konnte, wann die Kinder mich brauchen. Das fand ich wirklich schön und ich kriege das ja jetzt so mit in meinem PJ, wie der Arbeitsalltag von den Ärzten und Ärztinnen aussieht und ich schlacker schon immer mit den Ohren, wenn ich höre, wie lange die dann doch arbeiten und wie wenig Pause sie machen und da denke ich mir, also da bin ich schon irgendwie auch froh, wenn ich dann bald hoffentlich auch anfangen darf zu arbeiten, dass meine Kinder vielleicht auch schon ein bisschen größer sind und dann auch länger mal in der Betreuung sein können. Da bin ich eigentlich schon froh drum, ja.
Wie ist es denn bei deinem älteren Sohn? Versteht er, was du machst?
Ja, also es ist so die Frage. Der spielt es sehr viel nach, was ich so erzähle. Also gerade spielt er immer Notarzt und süß. Operieren. Ich glaube, so richtig verstehen tut das jetzt nicht. Aber er hat schon so eine Vorstellung. Ich fand es ganz süß, als ich für mein zweites Examen gelernt habe, da hat er auch immer Lernen gespielt. Hat sich dann hingesetzt. Und wir haben zum Beispiel auch Karteikarten zusammen gelernt. Da war er auch manchmal besser als ich.
Also. Er lernt jetzt schon total viel mit bei dir.
Ja, genau. Er geht auch gerne mit in die Bibliothek, wenn ich mir da Bücher ausleihe und so. Und dann rennt er da durch die Gänge und sucht sich auch immer irgendein Buch aus. Also ich finde es schon auch schön, die Kinder da so ein bisschen mitzunehmen und denen auch zu zeigen, irgendwie, da ist eine schwierige Prüfung, da bin ich nervös und da lerne ich jetzt viel und da hänge ich mich rein. Also ich finde es auch schön, den Sohn das so ein bisschen vorzuleben, tatsächlich.
Ja, das stimmt. Also ich meine, einerseits lebst du ihnen ja so die Werte vor, die dir wichtig sind und sie kriegen halt so ein besseres Verständnis dafür, okay, was macht meine Mama eigentlich, wenn sie jetzt gerade nicht hier ist? So, ja. Also dann ist es nicht so abstrakt. Was würdest du dir denn von deinem Umfeld, also keine Ahnung, von anderen Kommilitonen beispielsweise oder jetzt von anderen PJlern wünschen, so im Umgang mit dir, mit deiner Situation?
Ich habe ja eigentlich schon geschildert, dass ich mich da immer sehr gut unterstützt gefühlt habe und das wünsche ich mir eigentlich gerade so weiter. Das ist natürlich schon eine spezielle Situation, in der man da so steckt, gerade wenn es die Wintermonate sind und die Kinder wirklich ständig krank sind, da ist man schon sehr darauf angewiesen, dass da viel Verständnis kommt, so von den anderen PJlerInnen, dass die das auch wirklich verstehen können, wenn man dann ständig früher gehen muss oder ständig zu Hause bleiben muss wegen Krankheit. Das habe ich aber bisher eigentlich immer so erfahren. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass es am Ende des Tages fair ist, also dass es nicht so ist, dass die ganze Arbeit, sag ich jetzt dann mal, an den anderen hängen bleibt. Mhm. Ich glaube, das liegt dann auch so ein bisschen an einem selber, dass man sich da drum bemüht, dass es faire Lösungen gibt dafür. Ich hätte vielleicht noch ein, zwei Sachen, die relativ spezifisch sind, ja. Für schwangere Medizinstudentinnen oder Also was mir wahnsinnig geholfen hat, war tatsächlich die Mitgliedschaft im Chirurginnen-EV. Das ist ein Verein, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, weibliche Chirurginnen zu fördern. Das ist für Studentinnen, glaube ich, im ersten Jahr sogar kostenlos. Und ich profitiere da wirklich extrem von. Das sind so Chatgruppen, in denen ich da stecke, zum Beispiel namens Surgery and Kids, wo dann auch ganz erfahrene Oberärztinnen so über ihren Alltag berichten oder auch über Probleme. Ich bin da jetzt nicht unbedingt extrem aktiv, aber mir bringt es da wahnsinnig viel auch mitzulesen, weil man dann auch endlich mal Vorbilder hat. Das fehlt mir so ein bisschen in meinem Alltag. Ich kenne jetzt mittlerweile schon auch viele Studierende, die selber Kinder haben oder auch natürlich Mamas und Papas, die in der Unfallchirurgie jetzt in meinem Fall auch arbeiten. Aber gerade als ich so zu Hause war mit meinem kleinen Sohn, da habe ich mir gedacht, oh Gott, wie soll das überhaupt alles funktionieren? Und es ist total schön zu lesen. Es funktioniert, es gibt viele, die das machen. Und es ist halt auch nochmal so eine Möglichkeit, sich irgendwie zu vernetzen oder einfach auch so Fragen zu stellen wie, wenn ich mich jetzt irgendwie auf eine Stelle bewerbe, gebe ich dann an, dass ich Kinder habe? Ich muss es ja eigentlich nicht sagen. Ist es vielleicht sogar ein Grund, dass mich jemand nicht einlädt zum Bewerbungsgespräch? Ist es vielleicht irgendwas, was die Klinik nicht so gut findet? Oder vielleicht finden sie es gerade gut? Das sind lauter so Fragen, die sich bei mir gerade stellen. Und das finde ich toll, ja, dass man da auch so einen niederschwelligen Zugang hat und einfach mal schreiben kann, ey, oder ich hatte da jetzt eine blöde Situation erlebt, wie soll ich denn da drauf reagieren? Also das fand ich wirklich sehr wertvoll. Und die andere Sache, ich hatte ja schon angesprochen, dass ich meine zwei ersten PJ-Terziale, da war ich schwanger. Ich war zuerst in der inneren Medizin, da habe ich das ehrlich gesagt gar nicht so richtig kommuniziert, weil da war ich erst ganz, ganz frisch schwanger und es war zwar auch hier hatte ich sehr viel Probleme mit Übelkeit. Ich musste da mich dann im Krankenhaus auch leider sehr viel übergeben. Ich habe immer keine einzige Visite durchgehalten. Also ich glaube, so richtig verheimlichen konnte ich es nicht. Und wollte ich auch nicht und das würde ich auch nie empfehlen. Also ich glaube, es ist immer wichtig, das frühzeitig den richtigen Ansprechpartnern mitzuteilen. Ich habe dann auch da mit den Oberärzten und Ärztinnen gesprochen und habe gesagt, ich bin schwanger, wie man jetzt auch sieht, und ich möchte aber gern operieren. Und da gibt es vom Jungen Forum Orthopädie und Unfallchirurgie, heißen die, glaube ich, so ein Positionspapier. Wenn man OPITS googelt, also operieren in der Schwangerschaft, findet
ich
man das.
Ich verlinke euch das alles unten.
Sehr gut, genau. Die haben einfach so Rahmenbedingungen geschaffen, wo operieren, gerade im OP stehen, für Schwangere auch sicher möglich ist. Woran man denken kann, zum Beispiel, dass auch bestimmte Narkosegase im Verdacht stehen, teratogen, also schädigend fürs Baby im Bauch zu sein. Mhm. Das war auch was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt.
Ja,
dass das halt Dinge sind, dass man vielleicht nur zu Patienten in OP geht, wo zum Beispiel HIV oder der Hepatitis-Status geklärt ist. Lauter so Dinge stehen da drin, das fand ich wirklich super. Weil man dann auch was in der Hand hat. Ne? Ich habe das dann ausgedruckt und mitgebracht und habe gesagt, so, schaut mal, können wir das so für mich umsetzen? Und das fand ich wirklich toll, da was in der Hand zu haben.
Also ich finde es total toll, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ich habe es ja schon mal gesagt. Aber ja, ich glaube, dass es wirklich sehr hilfreich sein kann für Leute in deiner Situation oder die darüber nachdenken. Ich fand es auch total hilfreich und interessant und danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Jetzt spreche ich noch mit Frau Kutikatu.
Ja, ich sitze hier gerade mit Evelyn zusammen. Magst du dich erst einmal vorstellen? Was machst du denn überhaupt und warum bist du heute hier?
Ja, hallo, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute über ein ganz besonderes Thema reden können. Mein Name ist Evelyn Kutikatu. Und ich arbeite seit 2017 als Referentin für Gender und Diversity bei Unify.
Was ist Unify denn?
Unify ist hervorgegangen aus dem Gleichstellungsbüro. Das kennen vielleicht manche Studierende noch eher den Begriff. Und im Gleichstellungsbüro haben wir uns um die Belange von Frauen und Frauenförderung gekümmert, wie es uns aus dem Landeshochschulgesetz vorgegeben ist. Und es sind aber mit der Zeit immer mehr und mehr Themen dazugekommen, vor allem ganz viele Diversity-Themen, aber auch das Thema Vereinbarkeit, Familie und auch das Thema Antidiskriminierung. Und deswegen haben wir letztes Jahr beschlossen, dass es Zeit ist, dass wir uns so ein bisschen umstrukturieren. Wir sind jetzt auch eine zentrale Einrichtung und heißen eben Unify, Einheit für Familie, Gleichstellung und Vielfalt.
Okay, und was genau machst du? Also ich habe dich ja eingeladen, weil du ja zuständig bist für Studieren mit Kind.
Genau, ich mache ganz viele unterschiedliche Sachen im Diversity-Bereich und eine meiner Aufgaben ist es, Studierende mit Kindern zu beraten. Mhm. Also die können zu mir kommen, ich mache Einzelberatung, aber ich berate auch beispielsweise Lehrpersonen oder Fachstudienberatung und alle Universitätsmitglieder, die einfach Fragen haben zu diesem Bereich Studienorganisation mit Kindern.
Okay. Du hast mir eben auch erzählt, dass auch Leute vor ihrem Studium schon zu dir kommen, richtig?
Doch hatte ich tatsächlich auch schon mal, aber vor allem vor der Schwangerschaft oft so. Also ich bin wirklich oft erstaunt, wie strukturiert und gut vorbereitet viele Studierende in dieses Thema Schwangerschaft, Familiengründung gehen wollen und dann tatsächlich teilweise schon auf mich zukommen mit und über die Planung des Studiums reden wollen, mögliche Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter, wenn sie noch gar nicht schwanger sind oder wirklich noch ganz am Anfang. Und es ist eigentlich eine tolle Entwicklung.
Also das heißt, sie planen quasi im Studium schwanger zu werden.
Genau, das sind auch oft tatsächlich Paare, die zu mir kommen und die einfach frühzeitig wissen wollen, welche Rahmenbedingungen gelten für Studierende mit Kindern. Wie kann man die Finanzen regeln? Wie muss ich überhaupt eine Schwangerschaft melden, wenn es soweit kommt? Und was für Rechte und Pflichten habe ich dann?
Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass die Termine bei dir immer vertraulich sind, ne?
Genau, ja. Auf jeden Fall. Also wir sind alle, meine Kolleginnen auch, wir sind eine zentrale Einrichtung, die aber weisungsungebunden ist durch unser organisatorisches Anhängen an die Gleichstellungsbeauftragte. Und dadurch sind wir alle vertraulich.
Okay. Und was gibt es da für Unterstützungsmöglichkeiten von der Uni?
Das sind Also eigentlich ganz viel. Also ich sage immer, ich mache die Beratung für Studierende mit Kindern, aber es sind ganz viele AkteurInnen in und außerhalb der Universität, die da mitspielen. Mhm. Also zum einen, ich fange mal mit denen an, die nicht jetzt meinen Bereich betreffen. Wenn es um das Familienwohnung geht und Wohnen für Alleinerziehende, Wohnen für Familienpaare, Schwangere, dann ist das Studierendenwerk die richtige Ansprechstelle, weil die dort die Beratung machen und auch die Vergabe der Familienwohnungen. Mhm. Da haben wir ja einige. Und genauso ist es beim Thema BAföG. Ich kann so ein bisschen Basic-Infos geben, aber ich schicke dann immer weiter, also mache in dem Fall auch Verweisberatung an die BAföG-Beratung im Studierendenwerk, weil da einfach die ExpertInnen sitzen, die ganz genau wissen, was sich in dem Jahr wieder geändert hat in der Antragsbearbeitung und wie man hier am besten vorgeht. Mhm. Und ich bin quasi so eine erste Anlaufstelle, die entweder verweist oder auch selber Informationen gibt zum Thema, was muss ich machen, wenn ich merke, ich bin schwanger. Das muss man ja mittlerweile melden. Für die Studentin gilt ja auch der Mutterschutz seit ungefähr 4 Jahren. Das heißt, eine Schwangerschaft sollte gemeldet werden und dann geht so eine Maschinerie in Gang, eine bürokratische, wo auch ein paar Formulare ausgefüllt werden sollten. Und es gibt die Möglichkeit, sich beurlauben zu lassen aus Gründen der Kindererziehung, analog der Elternzeit. Mhm. Das ist auch so ein Punkt, der oft nachgefragt wird, wie das denn funktioniert und ob das bedeutet, dass man trotzdem noch studieren kann oder eben gar nicht. Und das sind so Punkte, die dann an mich herangetragen werden. Oder eben auch die Frage, was habe ich vielleicht besondere Rechte? Also steht mir irgendwas zu, wenn meine Ressourcen durch das Elternsein ein bisschen mehr beschnitten sind als jetzt bei Studierenden ohne Kinder beispielsweise? Und da ist es ja tatsächlich so, dass den studierenden Eltern gewisse Rechte zustehen aus dem Landeshochschulgesetz.
Ja, das ist ja auch einfach gut zu wissen. Also gerade wenn man sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, kann ich mir vorstellen, dass es echt hilfreich sein kann, wenn man einfach mal alles so zusammengebündelt irgendwie an Informationen bekommt.
Ja, und vor allem auch erstmal das Bewusstsein, ich muss auch bei Lehrpersonen nicht unbedingt als Bittstellerin auftreten, wenn ich schwanger bin und mhm. vielleicht mehr Zeit brauche für eine Abschlussarbeit oder als studierender Vater, sondern ich habe in der Hinsicht beispielsweise auch Rechte. Ne? Also das Landeshochschulgesetz sagt ganz klar, dass studierende Eltern Recht haben auf flexibilisierte Prüfungsfristen. Und das ist dann auch was eigentlich nicht abgeschlagen werden darf. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt, das ist oft auch unter Lehrpersonen noch nicht so bekannt. Auch welche flexiblen Möglichkeiten es gibt, sonst studierenden Eltern entgegenzukommen, mit alternativen Prüfungs- und Studienleistungen, mit einer digitalen Teilnahme, wenn es möglich ist. Also es gibt viele Möglichkeiten, hier entgegenzukommen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und da ist meine Rolle auch oft so eine Vermittelnde zwischen den Studierenden und den Lehrpersonen.
Was ja dann wahrscheinlich auch in so einer aufreibenden Zeit wie einer Schwangerschaft ganz hilfreich sein kann, wenn man sich nicht um alles irgendwie selbst kümmern muss.
Ja, das merkt man auch. Also es kommt dann auch oft Sachen, für die ich eigentlich nicht so wirklich zuständig bin, aber sowas wie, oh mein Gott, ich stehe jetzt vor diesem Wust an Papier vom Elterngeldantrag, wie gehe ich denn hier vor? Da ist es so, dass ich da tatsächlich dann manchmal auch ein bisschen Rat gebe und auch nochmal die Adressen weitergebe für die Beantragung des Kindergelds und lauter so Sachen, die man dann auf dem Schirm haben muss und die vielleicht nicht selbstverständlich sind, wenn man sich einfach noch nie mit dem Thema beschäftigt hat.
Mhm. Kommen denn Leute eigentlich auch mehrfach zu dir?
Ja.
Okay.
Ja, also es ist oft so, wenn es nur darum geht, ich brauche Informationen zu, wie kann ich mich beurlauben lassen, geht das überhaupt oder was mache ich jetzt mit meinem Studienfach, ich muss da anwesend sein, was kann ich machen, dann ist es oft nur einmalig, aber wenn ich dann, und das sage ich immer, dass die Studierenden jederzeit wieder auf mich zukommen können, wenn sie im Verlauf der Schwangerschaft oder eben des Elternseins merken, dass sie irgendwo an Barrieren stoßen innerhalb der Universität. Und dann kommt es doch vor, dass sich Studierende wieder an mich melden, wenn zum Beispiel das Kind schon da ist. Und dann kommt zum Beispiel eine Anfrage, ich würde gerne einen Kurs belegen, aber ich weiß nicht, wie ich das mit dem Kind machen soll. Und ich traue mich vielleicht nicht, meine Dozentin hier anzusprechen, wie kann ich vorgehen.
Mhm. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, so das Kind ist auf der Welt, wie ist das denn dann eigentlich mit der Kinderbetreuung? Weil ich habe auch gesehen, dass es ja auch so Kitas gibt von der Uni, oder?
Genau, also das ist auch was, wo ich einen ersten Überblick gebe, wo aber die die Verantwortlichkeit für die Anmeldung und für diese Warteliste für Studierenden, für die Betreuungsmöglichkeiten auch beim Studierendenwerk liegt.
Okay.
Das heißt, jetzt sind da Träger der Einrichtung, beziehungsweise wir haben von der Stadt ein Kontingent für Plätze, aber die verwaltungstechnische Abwicklung läuft hier über Studierendenwerk und deswegen wird da auch darauf verwiesen.
Okay, das heißt, dann kriegt man bei dir einmal gebündelt diese ganzen Infos, an welcher Stelle es da jetzt wo weitergeht quasi.
Genau. Ich würde dann direkt die Ansprechperson nennen oder auch schon mal einen Überblick geben, was es alles gibt, dass es natürlich die Betreuungsmöglichkeiten gibt, dass wir auch Kita-Plätze ab unter einem Jahr schon haben und dann natürlich die Kindergartenplätze. Und aber auch so Sachen wie, dass es dann dass eine wichtige Information ist, dass Studierende, die in Heidelberg gemeldet werden, zum Beispiel vorrangig die Plätze bekommen. Das ist auch ganz wichtig, weil viele Studis ja aus finanziellen Gründen so ein bisschen außerhalb auch wohnen, wenn sie jetzt nicht gerade im Studierendenwohnheim einen Platz bekommen haben. Und das sind so Infos, die muss man vielleicht ein bisschen auf dem Schirm haben. Und da schadet es gar nicht, wenn man weiß, es gibt eine Stelle an der Universität, da kann man sich einfach mal hinwenden. Und im schlimmsten Fall, wenn ich die Antwort nicht weiß, dann weiß ich, wer die Antwort weiß und kann daraufhin verweisen.
Was hast du denn so grundsätzlich für Tipps? Also ich würde jetzt schon mal so als ersten Tipp formulieren, keine Berührungsängste haben mit dem Thema irgendwie, weiß ich nicht, Beratung wahrzunehmen und sich vielleicht einfach mal mit dir in Kontakt setzen, wenn man irgendwelche Fragen hat.
Also das ist auf jeden Fall eigentlich mein wichtigster Tipp, weil es ist A und O ist tatsächlich einfach Unterstützung zu suchen und Unterstützung anzunehmen. Und nicht davor zurückzuschrecken, sich bei uns zu melden. Es gibt niemanden, der bei uns falsch ist. Und wenn es nicht so ganz passt, der thematische Zuschnitt oder was von uns gewollt wird, dann können wir, wie gesagt, weiterverweisen. Ich finde es auch richtig gut, eben frühzeitig sich zu informieren. Und gerade wenn es um die Studienorganisation geht und so Themen wie ich möchte unbedingt den und den Kurs noch belegen, der ist ganz wichtig, der ist aber gedeckelt von der Teilnahme her, was kann ich denn da machen? Weil da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man der Lehrperson schreibt, dass man Kinder betreut und dann ist es normalerweise so, dass man vorrangig zugelassen wird für bestimmte Kurse zum Beispiel. Und im Gegenteil dazu ist es eben schlecht, wenn man sich erst dann an uns wendet, wenn man sagt, ich müsste morgen meine Arbeit abgeben, aber ich habe Kinder. Nein, die Lehrperson weiß noch nichts davon, aber ich brauche jetzt unbedingt noch 3 Wochen Zeit. Und das ist natürlich kein guter Start in das Ganze. Und deswegen empfehle ich immer, dass man auch wirklich proaktiv mit den Lehrpersonen da kommuniziert und sagt, es ist folgende Situation, persönliche, ich habe eben Care-Aufgaben in meinem Leben und kann deswegen vielleicht da und da nicht teilnehmen. Wie können wir damit umgehen? Was kann ich vielleicht für Alternativleistung erbringen? Und da wirklich auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein, sage ich mal, ins Gespräch zu kommen.
Also ich finde, man merkt einfach komplett, wie komplex dieses Thema auch sein kann und wie viele Informationen man vielleicht auch gar nicht mal selbst findet, weil das ja doch sehr vielschichtig ist und man viele unterschiedliche Faktoren irgendwie berücksichtigen muss. Und ich glaube, gerade deshalb ist es echt ganz gut, wenn man ja sich einfach mal meldet, vorbeischaut und sich dann so einen ersten Überblick bei dir verschafft und auch weiß, an wen man sich dann wenden kann. Und wenn du es nicht bist, dann weißt du, wer alternativ zuständig ist.
Was eigentlich so gezwungenermaßen durch die Corona-Pandemie kam, aber was wir jetzt einfach beibehalten haben, ist, dass wir auch einfach ganz viel digital beraten. Und das klappt eigentlich super und man hat trotzdem noch so ein bisschen mehr diese persönliche Atmosphäre, in der man vielleicht auch so ein bisschen mehr traut, die Gedanken offen zu legen und wirklich zu fragen, was einem auf dem Herzen liegt. Und das ist eigentlich ganz gut, aber natürlich, wir sind auch telefonisch, wir sind per E-Mail erreichbar. Und bitte keine Scheu, sich an uns zu wenden.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast heute.
Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich, das fand ich auch. Du willst noch mehr? Keine Sorge, wir sind für dich da. Auf den Fachseiten findest du weitere Infos wie die Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und Prüfungsordnungen. Und wenn du mehr Unterstützung bei der Entscheidungsfindung oder anderen Herausforderungen benötigst, hilft dir die zentrale Studienberatung gerne weiter. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung.